Heidenheim-Sieg. Sonnabend haben wir am 26. Spieltag 2:0 gegen unseren Angstgegner Heidenheim gewonnen. Die letzten beiden Partien, die waren ja brutal schlecht und wir haben es wieder gut gemacht mit einem Sieg zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 66. Mit dabei Jan. Moin.
Ja, moin. Hallo.
Und Arne.
Moin, Olli.
Moin, moin. Tom ist für ein paar Spieltage mal nicht dabei. Ob das an dieser steilen Formkurve von Hand liegt, nein, das glaube ich nicht. Er hat ein bisschen was um die Ohren und das ist auch okay so. Kommt aber auf jeden Fall wieder zurück, wenn es dann Richtung Aufstieg geht. Also, wir drei wollen mal ein bisschen über ein Spiel reden, was ja die Vorzeichen hatte, die nicht so gut waren. Anfang der Woche haben wir erfahren, dass Terodde Corona hat. Erst wusste man ein Spieler oder das wusste man schon irgendwie am Wochenende und dann war es
natürlich getestet ist, ne? Das muss man ja immer in diesem Land auch nochmal differenzieren, ne?
Zwischen Corona und positiv testen.
Ja.
Ja, von mir aus gerne auch so. Auf jeden Fall ist er positiv getestet worden und dann einen Tag später, also ich glaube, bei unserem Podcast haben wir das schon gewusst. Einen Tag später hat sich dann auch noch Duziak an der Schulter verletzt. Zwei von drei ganz wichtigen in unserer Offensive der letzten Monate. Aber wie ging es euch mit den Nachrichten? Hat euch das Angst gemacht, was das Spiel betraf? Also hattet ihr kein gutes Gefühl ohne die beiden? Oder wie ging euch das so?
Nee, Angst gar nicht. Also natürlich sind das beides Leute, deren Qualität man vermisst. Aber ich hatte ja eh schon mal gesagt, man muss sowieso mal gucken, dass man auch andere Lösungen für den Sturm entwickelt und sich nicht immer nur auf Terodde verlässt. Und also ich glaube sowieso, in erster Linie ging es nicht um die Qualität, die man quasi im Portfolio hat, sondern um die Einstellung, die man auf den Platz bringt. Und da hatte ich das Gefühl, das ist klar, was jetzt kommen muss. Und dafür ist auch das, was wir an Material haben, immer noch gut genug, um sich mit einem Heidenheim zu messen. Und deswegen, also Angst würde ich auf keinen Fall, hatte ich da nicht vor dem Spiel.
Also, ja, wie fandst du?
Ging mir eigentlich ähnlich. Also klar, vom Papier her sind die Ausfälle von Duciak und Terodde natürlich schon sehr gravierend und in den Spielen, wo es nicht so gut lief, war häufig auch an Duciak eben nicht mit dabei. Aber so nach Kiel und Bochum, muss ich sagen, hatte ich doch auch echt ein gutes Gefühl, weil das also sechs starke Leistungen waren. Wir trotz unterschiedlicher Aufstellungen eigentlich immer sehr, sehr gut standen, weil die Abwehr jetzt einfach stabil ist und Hand eigentlich auch so seine Aufgabe ganz gut erledigt hat, um mit ein, zwei Spielern als Unterstützung Duccia kompensieren konnte. Und von daher bin ich da also auch sehr positiv an die Sache rangegangen. Ich muss dich allerdings noch einmal ganz kurz korrigieren. Du hast gerade gesagt, die letzten beiden Spiele gegen Heidenheim, das waren leider die letzten drei, die komplett in die Hose gegangen sind.
Und, also das habe ich damit ja nicht ausgeschlossen, aber mir fielen gerade die letzten beiden ganz besonders ein, die uns den Aufstieg versaut haben und letztendlich jetzt auch gleich wieder. Hast du recht, klar.
Die viertletzte war auch nur ein Unentschieden, das heißt also vier Partien vor dem jetzigen Heimsieg haben wir gerade mal einen Punkt geholt gegen Heidenheim. Ja. Aber okay, das ist Vergangenheit. Punkte zählen jetzt nicht mehr, sondern wir haben drei sackstarke Punkte geholt. Und es war so ein bisschen die Fortführung. Ne? Also Kiel, glaube ich, war noch besser, fand ich. Ich habe irgendwo gelesen, Heidenheim, das war eines der besten Saisonspiele. Ich fand Kiel noch besser. Wir haben uns da nur nicht belohnt. Bochum, geile Defensive, der Rest eher Durchschnitt, aber trotzdem mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit den Sieg geholt. Und Heidenheim war für mich von Anfang bis Ende einfach eine sehr, sehr gute Leistung durchweg. Da gab es keine Mannschaftsteile, die irgendwie nicht so gut waren. Gut, wenn man jetzt Wood als kompletten Mannschaftsteil sehen möchte, weil wir eh immer nur mit einem Stürmer spielen, dann vielleicht doch, weil er war wirklich der Einzige und es tut mir so leid, dass wir es immer wieder sagen oder dass ich es immer wieder sage. Aber Entschuldigung, es gibt einfach keine andere Meinung, als dass dieser Spieler einfach es, ja, echt verlernt hat. Entschuldigung, aber es geht nicht anders. Ja. Wenn ich lese nach dem Spiel, dass sich die Führungsspieler für ihn stark gemacht haben, ihn stark geredet haben, ihn quasi in die Startaufstellung geredet haben und es zumindest in der Vergangenheit ab und zu mal geheißen hat, die Trainingsleistung sprechen für ihn. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Also wie er seine erste Chance da nicht gemacht hat und dann auch noch dieses unnötige Nachsetzen, wo er dem Gegner also so voll dermaßen gegen Knöchel getreten hat und Wagnermanns Tor deswegen nicht zählte. Das war also echt die Doppelkrönung, dass er das Ding doppelt zunichte gemacht hat. Und das spricht einfach für seine komplette HSV-Zeit nach den ersten 10 Monaten.
So. Ich hatte mich ja auch über seinen Auftritt sah irgendwie nicht so stürmermäßig aus. Und als ich dann irgendwie bei einem Rückpass gesehen hatte, wie Ulreich einen Ball gestoppt hat und dann weitergespielt hat, wusste ich auch, woran mich seine Aktion da vorne erinnert hat. Das war ähnlich stark, wie er da mit dem Fuß zum Ball gegangen ist. Ja, schade. Also ich glaube, sein Einsatz war super.
Noch nicht mal das. Also, und das ist auch nicht das erste Mal gewesen. Das ist mir also eigentlich jedes Mal aufgefallen, wenn er länger als 5 Minuten spielen durfte, dass er also noch nicht mal, und eigentlich bin ich überhaupt kein Freund davon, irgendwelchen Bällen hinterher zu laufen, wo jeder sehen kann, der geht sowieso ins Aus, lauft doch gar nicht erst hinterher. Aber in seiner Situation muss ich einfach echt als Trainer, als Mitspieler, als Fan, als Zuschauer verlangen, dass der zumindest solche Aktionen nutzt, um mal zu zeigen, ich reiß mich hier noch den Arsch auf und will was reißen. Und selbst das fehlt mir. Also auch bei Bällen, die einfach im Spiel bleiben, wo er nicht wirklich mit 120% versucht, hinterherzulaufen. Also das fehlt mir leider komplett. Und noch schlimmer als die misslungene Ausführung dieser ersten Chance, die er da hatte, ist einfach diese Entscheidung, den Ball überhaupt annehmen zu wollen, anstatt ihn direkt zu machen. Also wie man in der Situation auf die Idee kommt, nochmal versuchen, den Ball anzunehmen oder vorzulegen und mit dem zweiten Kontakt erst das Tor zu machen. In der Situation, wo er nicht mehr als 1 Meter Platz dafür hatte. Also Entschuldigung, da fehlt mir also echt jegliches Verständnis. Aber gut, er wird wieder irgendwann auf dem Platz stehen. Davon gehe ich mal aus.
Ich höre hier so ein absolut derbes Rascheln. Es hört sich so an, als wenn, aber es mag sein, dass es nur bei mir so ist, weil ich hier so einen komischen Empfang habe. Vielleicht hört das draus. Es hört sich so an, als wenn ihr über so einen klebrigen, backigen Boden geht, was eigentlich hier bei mir im Büro der Fall ist, weil hier sieht es aus. Hier stehen Flaschen vom Wochenende noch, der Boden ist voller Red Bull und Chipstüten aufgerissen. Ich weiß nicht, was hier gewesen ist. Sieht fast aus, als hätten hier irgendwie 1, 2, 3 Jungs Fußball geguckt und nicht nur das eine Spiel, sondern den ganzen Tag. Aber keine Ahnung, es ist ja nicht erlaubt, ob das so war. Und wenn, dann muss das denen unwahrscheinlich viel Spaß gemacht haben, glaube ich. So sieht es hier zumindest aus.
Muss
das
ein gutes mal so, Spiel gewesen sein.
Muss richtig geil gewesen sein. Dazu hätte ich jetzt mal folgende Frage. Bobby Wood, okay, scheiße, aber die Aufstellung, dass wir vorne mit 2 Spitzen, also in diesem Fall ja Winsheimer und Bobby Wood und dahinter zum Verteilen der Bälle, was ja auch gut geklappt hat, Hand und dann auf den Außen Kittel und in diesem Fall jetzt mal Leibold. Was haltet ihr denn davon, das so weiterzumachen, nur eben statt Wood, Terodde, der ja auf dem Weg, das habe ich jetzt gerade gelesen, der Genesung ist, also er hatte nur einen ganz leichten Verlauf und könnte vielleicht gegen Hannover wieder fit sein. Also wäre das eine Option?
Zunächst mal, wie haben wir eigentlich wirklich gespielt? Weil ich habe die Aufstellung in 3 verschiedenen Portalen oder dreimal unterschiedlich gesehen. Bei den einen war es eine Viererkette mit Raute im Mittelfeld und zwei Stürmern. Dann
ja,
war es ein 4-4-2 und dann war es ein 4-2-3-1. Also das wahrscheinlich, so ich tendiere zu der Raute und so hast du es eben auch gesagt. Ich fand das gut, ich mag die Raute. Ich fand auch den letzten Teil der Raute, also unten Onana, gut. Bin ja so ein kleiner Fan von ihm. Also ich finde das gut, aber ich denke, dass wir da uns keine Gedanken drüber machen müssen, weil wir ja einen Trainer haben, der gerne je nach Gegner aufstellt. Und deswegen spielt das, glaube ich, nicht so eine Rolle.
Also, auf jeden Fall hingehauen.
Ja, ja. Also ich würde mal tippen, die Ansage war, wechselt irgendwie regelmäßig durch, sprecht euch ab oder es gab Zeitpunkte, wo gewechselt wurde, aber wenn man sich eben mal anguckt, dass Leibold da zwei Dinger an der 5-Meter-Grenze geschossen oder geköpft hat, dann kann man ja nicht zwingend davon sprechen, dass er auf der linken Seite gespielt hat, während Winsheim auf der rechten gespielt haben soll und Kittel dann in der Mitte und so. Also ich glaube, da war schon ganz schön viel Rotation zusammen auch mit Hand drin. Das wurde dann eben, denke ich mal, abgesprochen, okay, dann seht aber zu, dass ihr nicht zu offensiv agiert und einer muss sich dann fallen lassen, während der andere geht. Also da war, glaube ich, schon relativ viel Bewegung drin, was unserem Spiel sehr gut getan hat und ich glaube, Heidenheim auch ziemliche Schwierigkeiten bereitet hat, das zu verteidigen.
Ja, also wie ihr es eben sagt auch, das ist also einerseits immer wieder eine andere Aufstellung und dann vielleicht noch während des Spiels auch gar nicht so klar für den Gegner zu erkennen. Auf jeden Fall, es hat hingehauen und hinten hat er dann, das hatten wir ja auch nicht so gedacht, dass er dann hinten alles so lässt wie beim Spiel davor. Das hatten wir uns ja so ein bisschen so gewünscht. Hat dann eben Leibold auf jeden Fall trotzdem gebracht und hat ja auch einen großen Erfolg gehabt mit zwei geilen Toren. Bei dem ersten Tor weiß ich, inwieweit ihr jetzt weiter seid, ob das noch von Leibold berührt wurde, da dieser Chip von Hand, oder ob er da einfach nur erfolgreich den Torwart gestört hat. Beim ersten Tor, man konnte es nicht so genau sagen, also so ganz leicht vielleicht, ne?
Ja, also wo man gelesen oder geguckt hat, wurde vom Doppeltorschützen Leibold gesprochen und irgendeiner, keine Ahnung, eine Zeitung, ein Sender oder wie auch immer, hätte mit Sicherheit dann mal es anders genannt, wenn der, wer ist denn das, DFB, DFL oder so, die Torschützen ja bestimmen. Wenn die auf die Idee gekommen wären, er hat ihn nicht berührt, dann hätte man das auch irgendwo mal gelesen oder gehört, also von daher. Und ich glaube auch also, an der Ballbewegung erkannt zu haben, dass er ihn berührt hat.
Ich glaube auch, dass Leibold es auch nicht so nötig hätte, wenn er gespürt hätte, dass er den Ball gar nicht berührt hat, dass er dann jetzt den jetzt für sich unbedingt beansprucht, den Torschuss. Also wir sind uns da einig, das ist ein Tor von Leibold gewesen. Mit der Vorarbeit von Hand und auch das zweite Tor war eine Vorarbeit von Hand auf Winsheimer und der hat dann super auf Leibold aufgelegt. Also das hat da vorne echt geklappt. Wir haben aber auch ein Ding, wo wir auch sagen, ich merke mir jetzt die Spielernamen der anderen nicht, aber da hatten wir die gleiche Situation, die auch Bobby Wood vorher hatte, dass sich der Gegner vor dem Tor völlig frei vor Ulreich den Ball einfach nochmal irgendwie so zurechtgelegt hat, hätte er einfach schießen müssen. Ne? Und dann wäre ziemlich sicher, dass, ich weiß nicht, bei welchem Stand das war, ob das 1-1 oder 2-1 dann gewesen wäre, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ansonsten war es nicht richtig gefährlich wieder vor unserem Tor. Dank auch Ambrosius und Wagnermann, die ja jetzt nach...
Und Haier.
Und Haier, ja. Und Dingens, Cemarra natürlich, aber die beiden habe ich jetzt immer vorgehoben, die fahren ja jetzt auch nach Budapest zur EM, da geht's rund. Ja. Dazu, ach, das sage ich jetzt einfach mal, sonst nachher vergisst man es, das wollte ich einfach mal loswerden, wenn jetzt die fußballfreie Zeit kommt und ihr keinen Bock habt auf Jogi Löws Truppe, dann lohnt es sich wirklich, und also diese EM vor nicht Vorbereitung, sondern EM wie nennt man das, Vorrunde sich anzugucken. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die so aufgeteilt ist. Jetzt anderthalb Wochen lang die Vorrunde und dann das Viertelfinale und Halbfinale nach der Saison. Also so 31. Mai geht's da los. Und wir haben jetzt am Mittwoch, also morgen, Ungarn gegen Deutschland um 21 Uhr. Samstag ist dann Deutschland-Niederlande und Dienstag Deutschland-Rumänien. Also man kann sich die fußballfreie Zeit mit HSV-Spielern, die bestimmt auch aufgestellt werden, versüßen. Und das Geile, es wird alles im Free-TV auf Pro7 gezeigt. Das heißt, wir können es alle gucken, auch wenn wir nichts irgendwo abonniert haben. Und ja, und der Trainer Kunz, da ist ja vielleicht auch bald der Trainer, der dann die Nationalmannschaft trainiert. Wer weiß, man hat ihn ja so im Gespräch. Und wenn er dann schon unsere Jungs auf dem Kicker hat, leider nicht Winzheimer, aber dafür hat er einfach zu wenig gespielt. Der war ja auch bei der U21, aber wurde nicht beachtet. Aber das mal so ein kleiner Side-Fact, wer Bock hat, sich das reinzuziehen. Ich werde es auf jeden Fall machen. So, ja, weiter zum Spiel. Ja,
eigentlich machen ist wir doch denn alles auch einen Podcast dazu?
wenn Tom hier wäre, nein! Ich bin ja auch immer froh, wenn man die Podcasts hinkriegt, die wir so vorhaben. Aber ich bin immer euphorisch im Podcast, will ich immer wieder sagen, los, weil es dann ja auch so einen Spaß macht. Klar machen wir das, logisch. Aber ja, können wir uns auch überlegen, wenn die HSVer da so mega performen oder noch ganz wichtige Dinge passieren. Also jetzt ist ja gerade wieder irgendwie im Gespräch, postete irgendjemand bei uns in der Gruppe, dass eventuell wegen der Osterruhe, das ist jetzt das Neueste, die Osterruhe, wurde ja jetzt gerade irgendwie festgelegt, dass über Ostern 5 Tage lang eigentlich irgendwie die Welt wieder stillstehen soll. Und erste Gerüchte sagen eben auch, dass wir Ostern, also das Spiel gegen Hannover, gar nicht spielen werden, wegen der Osterruhe. Ist aber bisher nicht bestätigt. Also, oder wisst ihr da mehr? Auch nicht, ne?
Nee. Nee. Ich weiß, soweit kann ja kein Mensch mehr in die Zukunft planen heutzutage.
Nee, es ist ja eh schon so lang hin. Wir müssen eh schon eine Woche jetzt aushalten. Und ich habe gelesen, dass keine Testspiele diesmal wegen Corona angesetzt sind. Vielleicht auch ganz vernünftig, um nicht wieder eine Klatsche gegen irgendeinen dänischen Drittligisten zu bekommen. Das ist in letzter Zeit bei diesen Testspielen ein bisschen häufig vorgekommen. Dann üben sie mal oder testen gegen sich selbst. Sie sind ja alle fit und können dann zwei gute Mannschaften auf den Platz bringen und sich fit spielen. Mal sehen, wie lange die Zeit jetzt dauert. Wir werden es erfahren. Ihr wisst es vielleicht schon. Das wird in den nächsten Tagen rauskommen, wann das dann wirklich stattfindet. Das Hannover-Spiel, es wäre aber am Ostersonntag. Das wäre ja eigentlich auch ganz geil, ne? Mit den Kindern so um 7 Uhr wecken, los Eier suchen und dann um 9:30 zum Fußball gehen. Oder so. Naja, okay. Vielleicht ist auch ganz gut, wenn es ausfällt. spart man sich den Ärger zu Hause. Ja, aber gut, werden wir alles sehen. Yes, okay.
Ich nehme an, du sagst Bescheid, ne? Wenn, das,
wenn das Spiel abgesagt wird, oder?
Wenn es stattfindet.
Ja, ich überlege, ich gucke nochmal, wie das zeitlich bei mir passt und wenn alles okay ist, dann kann das auch stattfinden. Also das ist gar kein Problem. Ja, geil. Wir haben, jetzt über Leibold, Winzheimer war geil, Hunt hat ein Megaspiel gemacht, aber da haben wir immer noch so Leute wie Kittel, der hätte ja auch noch fast einen gemacht. Der war ja auch.
Ja, der hatte da eine riesen Torchance, ne? Ja, aber also der Ball war, glaube ich, schwer zu nehmen, ne?
Ich glaube, der hatte so ein 3. Ich meine, das gesehen zu haben. Arne, sag doch nochmal was dazu. Das war auch gar nicht jetzt. Also, Arne kennt sich ja noch ein bisschen besser aus als wir. Und meint, dass er nicht so schwer zu nehmen war, aber jetzt äußert er sich gerade nicht, oder?
Ja, doch. Ich wollte mal hören, was von euch noch so alles kommt.
Das ist Quatsch, ne?
Ja. Sag doch mal. Der hatte halt einen sehr starken Effet dabei. Und wenn man das mal hinbekommt, den Ball vor sich hinzuwerfen, der so einen Effet hat, und dann versucht man, aus einem Meter irgendwas zu treffen, dann kriegt man mit, wie sich dieser Effekt dann auf die Richtung des Balles auswirkt. Also der war schwieriger, als er aus der Situation oder für den Zuschauer, denke ich mal, aussah. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Also du meinst, Wood hätte den auch nicht gemacht?
Ah, vielleicht.
Ja, nee, schon. Eher nicht. Ah. Eher nicht, eher nicht.
Ja.
Ja, aber umso geiler die Tore, die dann gefallen sind, die waren nicht so.
Was ich bei der Aktion erst irgendwie in der dritten Wiederholung am Sonntag irgendwie mitbekommen habe, dass er den ja zumindest noch gegen die Latte geknallt hat.
Ne? Ja, genau.
Das war mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen.
Ich habe am Samstag sowieso alles erst in der dritten Wiederholung mitbekommen. Also vorher, wenn es dann überhaupt wiederholt wurde. Naja, egal. Aber war geil. Also das muss man jetzt mal am Rande doch sagen, bei all dieser Scheiße, die gerade im Moment ist. Ein Jahr lang kein Fußball im Stadion. Ach, war das mal wieder schön. So wichtige Spiele. Jetzt Bochum war ja auch geil, aber das war jetzt einfach, da passte einfach alles. Und ja, so wollen wir eigentlich auch weitermachen. Ne? Im Grunde genommen
also ich habe viele nette Sachen in dem Spiel aufgeschnappt, aber ausnahmsweise, also wenn wir, vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch gefragt, was hätte Jörg Dahlmann jetzt zu dem Spiel gesagt? Spätestens als Tobias Mohr eingewechselt wurde, aber da war ich gar nicht drauf
eingehen. So
ich fand, der Kommentator hat ein schönes Schlagwort benutzt, was ich mir gemerkt habe. Und zwar hat er gesagt, dieses Spiel muss man als Aufstiegsbewerbungsschreiben vom HSV sehen. Und das finde ich auch. Also ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, kann man ganz klar wieder glauben, dass der HSV mit dem Aufstieg ein Wort mitzusprechen hat, finde ich.
Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das...
Ja, das muss ich auch sagen. Also so im Nachhinein habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht. Und also zum einen kam die Krise deutlich früher als in den letzten beiden Saisons, zumindest wenn man die Spieltage heranzieht. Jetzt nicht die Jahreszeit, aber bei welchem Spieltag man angefangen hat zu kriseln. Und die Spiele, wo man noch gepunktet hat in den letzten 2 Jahren, waren aber auch nicht so dolle. Das war also auch mehr Krampf, als dass es dann überzeugend war. Und das ist jetzt eine Sache, die also auf jeden Fall auch anders ist, dass nach der zweiten Krise inzwischen ja die Spiele aber jetzt wieder wirklich überzeugend gewonnen werden, wo man also auch beim Zugucken wirklich echt richtig Spaß hat, was also auch aus meiner Sicht ein entscheidender Unterschied sein wird zu den letzten beiden Jahren. Jetzt müssen sie nur noch ein, zweimal beweisen, dass sie also auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte souverän gewinnen. Und dann, glaube ich, kann man da dem Rest der Saison sehr beruhigt entgegensehen.
Ja, also ich meine, VfL hat gestern souverän gewonnen gegen Düsseldorf. Die sind jetzt auch weg, Düsseldorf. Und da muss man klar sagen, die sind einfach gut. Und man kann da nur hoffen, dass wir wirklich dadurch, dass wir jetzt nur noch die schwachen Gegner haben, dass wir es irgendwie ausnutzen können, dass die da irgendwo mal schwächeln. Kiel hat auch noch 2 Spiele vor sich, könnte also noch bei gleichen Spielen, die wir jetzt haben, also 26. Spieltag, könnten immer noch 3 Punkte vor uns sein, wenn sie die nächsten beiden Spiele gewinnen. Aber eins davon ist ja auch gegen Bochum, also nicht von den 2, die fehlen, sondern das nächste, was sie spielen, ist dann gegen Bochum. Also da
nehmen
sie sich auch nochmal die Punkte.
Morgen gegen Hannover.
Morgen spielen sie gegen Hannover? Okay.
Ja.
Also dann holen sie wenigstens eins schon mal nach, dann ist die Tabelle wenigstens einigermaßen wieder etwas mehr richtig gerückt, aber da fehlt denen dann immer noch ein Spiel. Also wir müssen so weitermachen, aber wir haben tatsächlich ja nur noch Spiele, also gegen wen spielen wir noch? Gegen Karlsruhe, glaube ich, als einzige Mannschaft. Oder spielen wir noch nicht mal gegen die? Ich glaube, wir haben gar keinen mehr.
Ja. Entschuldigung, das war Mittwoch, 14. April.
Ja, siehst du, das meine ich nämlich auch, dass ich immer Mittwoch gelesen habe, aber irgendwie noch lange hin ist. Also verschiebt sich das Ganze noch so ein bisschen, aber letztendlich, Kiel ist immer noch in der Champions League, wollte ich schon was sagen, im DFB-Pokal. Und ich erinnere da an unsere erste Saison in der zweiten Liga, da waren wir auch bis ins Halbfinale, ne? Sind wir auch bis ins Halbfinale gekommen,
ja,
im DFB-Pokal, hat uns dann aber auch wirklich die letzten alles gekostet. Also da hatten wir nochmal die Chance irgendwie. Wir hatten, glaube ich, ein gutes Spiel gegen Leipzig gemacht, sind da rausgeflogen, war aber, also ich war im Stadion, war aber ein geiles Spiel und dann haben wir ein saubeschissenes Spiel 4-5 Tage später gegen Union. Da waren wir nämlich auch noch, da sind wir nämlich auch noch hingefahren mit einem ganzen Haufen Leute. Das waren so die letzten geilen Reisen und ich denke mal, das wird auch an deren Kräften zehren ja, da ist einiges für uns drin. Ja, man muss nur einfach mal seine Hausaufgaben machen, so schön. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, Jan, hast du irgendwie ein bisschen was gegen Hannover zu erzählen oder diesmal
überspringen wir es? Nee, Hannover würde ich gerne, wenn es aktuell ist, sprechen. Ich okay. wollte jetzt einmal noch mal kurz allgemein den Vorausblick, weil du ja. eben sagtest, wir haben eigentlich aus der oberen Tabellenhälfte jetzt fast alle gespielt, bis auf Hannover eigentlich, die kommen und im Moment auf dem 9. Platz sind, haben wir komplett die obere Tabelle gespielt. Aber was sich leider also zum Ende der Saison immer zeigt, ist, dass die Mannschaften aus dem Tabellenkeller an den letzten Spieltagen echt unangenehm sind. Ja, also da kommen immer halt nochmal komplett die klassischen Werte werden auf den Kopf gestellt und der Letzte schlägt auf einmal eine Mannschaft von Platz
5. Du meinst den Ersten?
Ja, das wäre schön. Ja, das kann natürlich auch alles passieren, aber das ist halt, wie gesagt, jetzt nicht nur von Vorteil, dass wir jetzt am Ende noch Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig, Nürnberg und alles Mannschaften spielen, die jetzt ganz unten drin stehen. Das kann halt auch mal richtig scheiße sein, wenn die kratzen und beißen und sich gegen den Abstieg stemmen. Ja, also das ist...
Also es geht um die Einstellung, gegen kleine Gegner genau so aufzutreten, wie wir das jetzt in den letzten drei Spielen gemacht haben. Also da hat man halt das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu den letzten zwei Saisons, jetzt nehmen sie erstmal diesen Kampf an, jetzt geht es um den Aufstieg und wir haben sonst vorher immer gegen die Top-Favoriten verloren, haben wir diesmal nicht. Und jetzt müssen wir aber eben auch diese Einstellung bringen gegen Gegner, die eben wieder diesen ganz anderen Fußball spielen, ne? Sich hinten reinstellen, uns das Spiel überlassen und wir haben damit irgendwie Probleme und dann werden wir wieder
auf jeden Fall,
brutal ausgekontert.
Darfst du niemanden unterschätzen, brauchst nicht dahin fahren und zu sagen, wir sind auf Platz 2 und Platz 14, 15, 16 hauen wir locker weg. Die können auf einmal ganz anders drauf sein.
Vielleicht
haben wir ja in Würzburg auch ein bisschen erlebt schon mal. Ne?
Vielleicht sollten unsere Ultras statt irgendwie nach missratenen Spielen da irgendwelche Kreuze aufzustellen, vielleicht mal vorher wie vor dem Derby oder so mal daran erinnern, dass man auch klein mal kratzen, beißen und so weiter muss. Weil, also sollte das wieder deswegen in die Hose gehen, dann frage ich mich also, was die, keine Ahnung, in diesen letzten drei Jahren, wie viel auch immer, 14 verantwortlichen Trainer, warum sie es da nicht gebacken bekommen haben. Also das kann ja einmal irgendwie dann in der Saison passieren, ja, dass auch Bayern dann gegen, weiß nicht, Mainz verliert oder wie auch immer.
Ja, ja,
aber in dieser gewissen Regelmäßigkeit, die wir die letzten zwei Jahre in der zweiten Saisonhälfte gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel oder der unteren Hälfte also nicht gewonnen haben, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also da muss doch mal irgendwie eine entsprechende Ansprache sein, dass da also alle 11 Spieler, die auf dem Platz stehen, mit einer entsprechenden Einstellung diese Sache da runterspielen und als Sieger vom Platz gehen.
Ja, wir können es nur hoffen. Ja. Etwas, was mir echt Mut macht, ist, wir haben eine Sache geschafft, die wir nur unter Pagelsdorf geschafft haben, also das letzte Mal vor 21 Jahren.
Wir haben nämlich mehr als 40 Spieler transferiert.
Nee, wir haben am 26. Spieltag schon 53 Tore geschossen. Nun liegt es mir immer fern, die erste mit der zweiten Liga zu vergleichen. Aber also das war eine größere Leistung in jedem Fall. Aber 53 Tore jetzt schon, das fühlt sich doch auch gut an. Also man hat das Gefühl, es wurde viel gejubelt schon und vielleicht kommen wir ja noch auf, naja, 70 könnte man noch schaffen, ne? Wäre eine schöne Zahl, einfach mal wieder. Also ja. Meine Güte, das ist ewig her. Aber
wer hat die denn damals alle geschossen? Jeboa, oder?
Ja, also das habe ich mir leider nicht dazu geschrieben. Sorry, mein Fehler.
Und Butt, Jörg Butt. Ich weiß,
er ja,
hat in einer Saison elf Meter
ja, genau.
Bekommen. Ach, gehabt,
das war geil.
Weil er immer so geschickt gefallen ist im Strafraum. Ich glaube, das war auch ein kleiner Rekord.
Aber wir haben dann auch gemerkt, dass unser Torwart die Tore schießen muss, also Elfmeter schießen muss, hat uns geschwächt, immer dann, wenn es um Elfmeterschießen und Ähnliches ging, weil nämlich keiner in der Lage war, außer der Torwart, sicher einen Elfmeter zu verwandeln. Also man schwächt damit auch irgendwie.
Eigentlich ja auch Quatsch, eigentlich war es auch Quatsch, aber es war Kult.
Ne? Das also war Kult, cool. Das war einfach noch so, wenn das ganze Stadion boot, boot, boot gerufen hat und ja, das waren Zeiten. Die kommen wieder. Also diese besonderen Momente. Ja, gut, okay. Ja, ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen, Ulic übernimmt ZSK Moskau. Also ne, von uns ein herzliches Glückwunsch. Nee, als Trainer.
Ach so.
sein erster Trainerjob. Ja. Hatten wir nicht schon irgendwas mit, war nicht, ist da nicht auch Dings hier? Nee, hier, wie heißt er? Der Grieche? Nee, das war auch so ein ähnlicher Verein, aber irgendwo ZSK, aber
Zagreb.
Nee, der war
Zagreb. Zagreb, irgendwas mit Z. Ja, genau, richtig. Okay. Ja. Naja, gut. Im und Osten kommen sie alle unter.
War auch irgendwie mal in Moskau oder so, ne?
Ja.
Nee, der war bei dem anderen Dynamo, Kiew oder so, ne? Oder?
Nee. Glaube ich.
Ja, und
das. Spartak Moskau dann, oder?
Und hier Erfolgstrainer Wolf übernimmt Leverkusen. Ist das denn die Möglichkeit? Oder habe ich das falsch verstanden?
Was? Nee, das hast du richtig verstanden.
Unglaublich, ne? Man muss einfach nur in diesem Trainerkarussell drin sein.
Ja.
Dann ist es auch egal, ob du Leistung bringst. Mhm. Dann kannst du auch mal einfach mal einen Bundesligisten übernehmen.
Drin, einmal dabei sein und dann wirst du immer wieder irgendwie
so Gießstuhl-mäßig
rausgeschleudert.
Überall. Ja. Aber nichts richtig auf der Kette. Naja, egal. Ich wünsche allen Glück. Ex-HSVer haben es eben auch nicht leicht und dann sollen die auch mal ein bisschen was erreichen da woanders. Ne? Also, ja, geil. Das war doch eine nette Runde hier heute. Und ja, dann gucken wir uns einfach die Spiele an gegen die Nationalmannschaft, die U21. Und vielleicht haben wir Bock und melden uns, das sieht ja vielleicht danach aus, doch nochmal vor dem Hannover-Spiel, weil wahrscheinlich einiges passiert ist seitdem.
Ja, so kurz und knackig.
Kurz und knackig haben wir dann nochmal was raus vorher.
Ja,
genau.
Wir wollen jetzt auch, glaube ich, die Leute sind jetzt auch angefixt irgendwie auf deinen Bericht nach über die U21.
Und über die Nationalmannschaft natürlich.
Das hast du, glaube ich, geschafft.
Also wer Bock hat, kann eine Menge Fußball gucken. Es gibt Nationalmannschaft und U21 und mal sehen, was die Osterruhe bringt, ob wir da spielen oder nicht. Ne? Also, Heidenheim-Sieg geglückt und ich bedanke mich bei euch, es war wieder mal nett und verbleibe mit einem Nur das V.
Nur das V.
Ciao, ciao. Tschüss, Jungs. Ciao.